gewissermaßen von der Welt einvernehmen zu lassen, sich einvernehmen zu lassen. In Kapitel 46 steht dort, oder dort zeigt Gott auf, dass die Götzen, die sich in dieser neuen Kultur so betrachten und mit denen sie direkt oder indirekt konfrontiert werden, nichtig sind. Das war das letzte Thema. Im Unterschied zu dem lebendigen Gott sind die Götzen nichtig. Und mit dem lebendigen Gott hat das Volk Gottes so viel oder enorm viel in der Vergangenheit erfahren. Aber der Mensch vergisst schnell. Es steht, es gibt keinen Gott mehr gleich, sagt Gott im Jesaja 46, Vers 9. Und am Ende 46 steht, hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern. Klammer auf, obwohl ihr in der Gefangenschaft seid, zögert mein Heil nicht. Und ich gebe in Zion Heil für Israel, meine Herrlichkeit. In anderen Worten, habt Geduld, ich werde gewaltig mit euch handeln. Und das wissen wir ja auch heute im Nachhinein, dass Gott es getan hat. Gott hat sein Volk durch Kyros befreit, dieser Perserkönig, da kommen wir auch später auf den nochmal zurück. Und die Befreiung, die wissen wir ja, dass die geschehen ist, ist zu lesen im 2. Chronikerbuch und Esra, Nehemia kommt ja dann, sind da dann die Folgen, wo es dann viele Kämpfe gibt und auch eine gewaltige Befreiung, aber auch eine gewaltige Erweckung. Ja, im Kapitel 47 war das letzte Kapitel mit dem Thema Babel, ich und sonst gar nichts. Im gewissen Sinn waren die Könige Babels Werkzeuge in der Hand Gottes. Aber ihr erinnert euch vielleicht an diesen roten Griff, an dieses Werkzeug mit dem roten Griff. Sie waren zwar Werkzeuge Gottes, aber sie hatten Blut an ihren Händen. Und ja, da macht Gott einen Unterschied. Und das zieht auch Gericht hinter sich her. Und im Kapitel 47 in der letzten Predigt wurde das eigentlich klar deutlich. Gott erwartet von seinem Volk, dass sie mit dem Werkzeug mit weißem Griff arbeiten, nämlich zu seiner Ehre. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das letzte Mal, als ich diese zwei Werkzeuge benutzt habe. Gott erwartet von seinem Volk, dass sie mit dem weißen Griff Zeugnis sind für den lebendigen Gott und sich nicht von den Götzen oder von dem Götzendienst vereinnahmen lassen, dass sie so betrachten, ja, von Weitem oder auch ganz nah. Sie sollen Zeugnis für den lebendigen Gott sein. Und heute kommen wir wieder zu dem Volk Gottes, die im Kampf steht, in diesem Babel, in dieser Welt sozusagen zu leben. Und das hat Folgen auf das Leben der Juden. Damals wie auch heute. Auch heute hat der Einfluss der sündigen Welt um uns herum Einfluss auf die Gemeinde. Wenn wir in dieser Welt leben, wo so viel Wirrwarr und so viel falsche Maßstäbe sind, die meilenweit entfernt sind von den biblischen Maßstäben, dann kommt auch manches so in die Gemeinde mit hinein. Ob wir wollen oder nicht, ist es im gewissen Sinn auch eine Folge, dass die Welt im gewissen Sinn auch die Gemeinde beeinflusst. Also es schwappt immer etwas von der Welt auch in die Gemeinde. Ja, aber wir entscheiden, wie viel wir hereinlassen. Natürlich liegt es an uns. Und auch, ich denke, mir ist so eingefallen, die 7 Cent schreiben, wie unterschiedlich doch diese Gemeinden waren. Ja, die einen haben viel zugelassen, die anderen ein bisschen weniger. Die einen waren so gesegnet, die anderen eher lau und so weiter. Also lass uns als Gemeinde wirklich das ernst nehmen. Und dieses Kapitel ist jetzt, obwohl es im Alten Testament steht, doch ein sehr lebensnahes Kapitel, das wir heute auch für unser modernes Leben im Jahr 2025 sehr ernst nehmen müssen und sollen. Und ich knüpfe ein wenig an die Predigt vom Gottfried von letzte Woche an. Da ging es ja auch, das war ja auch eher, ging es in Richtung Ermahnung. Wenn wir, es kann sein, dass der Mensch ständig gegen Gott rebelliert oder ständig Gott herausfordert, das war auch beim Volk Israel so, dann kann sein, dass Gott ein Stück weit die Menschen dahin gibt, auch die Gemeinde vielleicht auch. Und in dieser Gefahr stand auch dieses Volk Israel. Israel war in Babel, also in der Welt, und wartete auf Erlösung, auf Befreiung, das wussten sie. Und die Gemeinde Jesu ist auch in dieser Welt und wartet auch auf etwas, nämlich auf die Wiederkunft Jesu. Das Volk stand im gleichen Konflikt wie wir heute. Auch wenn es damals vielleicht noch kein Internet und keine Medien gab, das Prinzip ist eigentlich das ganz Gleiche. Auch heute kann es sein, dass in unseren Gedanken aufkommt, wie im 2. Petrus 3, Vers 4, ja, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Und die Gemeinde vergisst dadurch, ihre Aufgaben zu sehen. Eine große Gefahr in der Gemeinde Jesu heute, dass wir uns zu sehr an diese Welt binden. Ja, und da kann sein, dass es auch mal zwei Predigten hintereinander gibt, wo Ermahnung vorkommt. Also heute gibt es auch ein bisschen Ermahnung, aber da darf ich mich auch mit einschließen. Ich brauche es wahrscheinlich mehr wie ihr. Aber nun zu unserem Text im Jesaja 47. Das letzte Mal haben wir ja 47 behandelt. Das Thema war ich und sonst gar nichts. Da ging es um Babel. Und heute geht es wieder um Gott. Ich, der Herr, bin euer Erlöser und euer Friede. Gott will uns aufzeigen, dass er die bessere Wahl ist. Und ich möchte mit uns, ich lese jetzt immer abschnittsweise im Kapitel 48. Ich lese jetzt mal die ersten 11 Verse in 48. Und das ist auch der erste Punkt, nämlich Gottes Zusagen zu ignorieren. Abvers 1. Hört dies, Haus Jakob, die mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas hervorgegangen sind, die beim Namen des Herrn schwören und den Gott Israels bekennen, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit. Ja, nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie stützen sich auf den Gott Israels. Herr der Heerscharen ist sein Name. Das Frühere habe ich längst schon verkündigt. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Plötzlich tat ich es und es traf ein. Weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn aus Erz ist, so habe ich es dir schon längst verkündet. Ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagst, mein Götze hat es getan und mein Götterbild und mein gegossenes Bild haben es befohlen. Du hast es gehört, betrachte es nun alles. Und ihr, wollt ihr es nicht verkünden? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kanntest. Jetzt ist es geschaffen und nicht schon früher und vor dem heutigen Tag. Und du hast nicht davon gehört, damit du nicht sagst, siehe, ich habe es gewusst. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war dein Ohr früher schon geöffnet. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und dass man dich abtrünnig von Mutterleib an genannt hat. Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich dir zugute, um dich nicht auszurotten. Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen. Ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen will ich es tun. Denn wie würde mein Name entweiht werden? Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Also der erste Punkt, Ermahnung, Gottes Zusagen zu ignorieren. Und wir merken schon, dass es wieder ganz klar das Volk Israel oder das Volk Gottes angesprochen. Das Haus Jakob und Israel aus der Linie Juda. Hier kann man auch aus dem Leib Juda hervorgegangen übersetzen. Also das Volk Gottes, das dem Herrn schwört und sich zu dem Gott Israels bekennt. Das hört sich bis hierher eigentlich gut an, gell? Im ersten Teilsatz. Aber es geht ja weiter. Doch nicht in Wahrheit. Ja, vielleicht haben sie gesagt, ja, so hat es Gott jetzt vielleicht nicht gedacht. Sie haben sich vielleicht das Wort zurechtgerückt, sie haben es verwässert, sie haben Kompromisse gemacht und so weiter. Der zweite Teil, nicht in Gerechtigkeit. In 46, 12 steht, sie sind fern von Gerechtigkeit, sagt der Gott über sein Volk. Das soll wohl bedeuten, sie haben sich in diesem Babel, in dieser Welt, sich gemütlich gemacht, wollten größtenteils gar nicht mehr nach Jerusalem zurück. Ja, wir haben es uns gemütlich gemacht und wollen gar nicht, dass der Herr wiederkommt. Ha, Jesus, warte nur noch ein bisschen. Kennen wir das? Obwohl sie sich nach der heiligen Stadt nennen und sich auf den Gott Israels gestützt haben, hatten sie die Götzen schon in ihren Herzen. Das wird in den nächsten Versen deutlich, im Vers 3. Das Frühere habe ich längst schon verkündet. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen. Plötzlich tat ich es und es traf ein. Obwohl sie wussten aus ihrer Vergangenheit, dass Gott Dinge voraussagt und er es auch immer wieder erfüllen hat lassen, waren sie hart dagegen. Sie rebellierten, sie nahmen es nicht ernst. So ist es heute mit dem Wort Gottes auch. Vers 4 macht Gott wieder ganz deutlich, wie er sein Volk beurteilt. Vers 4. Sie sind hart. Und ich habe irgendwie gedacht, es ist vielleicht auch ein Allgäu, kann auch ein Allgäuer gemeint sein. Wenn steht, du bist hart, da hätte ich gesagt, er ist vielleicht sturgründig. Weil du hart bist, ich lass mir so schnell etwas sagen. Ja? Kennen wir doch, oder? Ja, Allgäuer. Dann steht, der Nacken eine eiserne Sehne, vielleicht ein dickes Fell, vielleicht eingefahren. Ja, das haben wir immer schon so gemacht, festgefahren und in Einsichten. Und dann der dritte Punkt, Stein aus Erz, dickschädlig. Ja, das können wir nicht, gell? Dickschädlig gibt's beim Allgäuer nicht. Ja, da haben wir gedacht, so richtig könnten die drei Punkte auf den Allgäuer zutreffen, auf jeden Fall. Aber hier ist das Volk Israel gemeint. Aber das ist bemerkenswert und zeigt, dass Gott sein Volk trotzdem liebt. Er hat sich auf diese Dinge eingestellt. Er hatte schon vorher verkündigt, dass sie ja nicht sagen im Vers 5, mein Götze hat es getan. Das ist eigentlich verwunderungswert, ne? Mein Götterbild und mein gegossenes Bild haben das befohlen. Eigentlich traurig, oder? Gott muss auch in den nächsten Versen ein schlechtes Zeugnis ausstellen. 6 bis 8. Du hast es gehört, betrachte es nun alles. Und ihr wollt ihr es nicht verkünden? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kanntest. Jetzt ist es geschaffen und nicht schon früher vor dem heutigen Tag. Du hast nicht davon gehört, damit du nicht sagst, siehe, ich habe es gewusst. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war dein Ohr früher schon geöffnet. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und so weiter. Ja, zusammengefasst könnte man sagen, viel hat sein Volk schon gehört von Gott. Aber verkündigen sie es? Eher nein, und wenn ja, dann nicht klar. Obwohl Gott schon einiges voraussagte, er aber wusste, dass das Volk sowieso nicht darauf hörte, hätte er gern dem Volk noch neue Dinge mitgeteilt. Aber, weil sie sagen würden, ach, das wussten wir doch alles schon, deshalb hat er es auch nicht mitgeteilt. Im Vers 8 sagt er, du hast es weder gehört, noch gewusst, noch war dein Ohr früher schon geöffnet. Was für ein schlechtes Zeugnis. Und es geht noch weiter, denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und dass man dich abtrünnig von Mutterleibe an genannt hat. Wie niederschmetternd ist das eigentlich? In 4. Mose 9, Vers 24, da sagt Gott zu seinem Volk, Widerspenstige seid ihr gegen den Herrn gewesen von dem Tag an, da ich euch kenne. Und hoffentlich habe ich mir gedacht, denkt Gott nicht so über die Gemeinde Jesus, sein eingepfropftes Volk. Ja, aber mein Glück ist, dass hier kein Punkt ist. Wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, sie sollen echt bleiben, wo sie sind. Hey. Aber wir können froh sein, dass ich nicht Gott bin. Nämlich im Vers 9 geht es weiter, da steht dann, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Was für ein wohltuender Vers, der noch weitergeht. Und um meines Ruhmes willen bezähme ich mich. Muss man sich mal bildlich vorstellen. Um meines Ruhmes bezähme ich mich. Wie wenn Gott auch ein bisschen kämpft, gell? Dir zugute, um dich nicht auszurotten. Und hier wird deutlich, Gott hat sich oder kann sich und sein Wort nicht verleugnen, das er verheißen hat. Er wird es nicht rückgängig machen. Und ich finde, diese Zusage ist wirklich für uns auch tröstlich. Manchmal denken wir, dass vielleicht wegen unserem sündigen Handeln es Gott sich irgendwie anders überlegt mit uns. Oder die Verheißung irgendwie ein bisschen umformuliert dann vielleicht oder so. Habe ich doch jetzt so gemeint. Nein, Gott steht zu seinem Wort. Er hält sein Wort, was er verheißen hat. Er kann sich selber nicht verleugnen. Es kann sein, dass Gott uns natürlich läutert, dass er uns züchtigt und was auch immer wir hier einsetzen wollen. Die Verse 10 und 11 sind da ein Beispiel. Siehe, ich habe dich geläutert. Nicht bis zur Vernichtung, sondern im Silberschmelzofen. Geprüft im Schmelzofen des Elends. Das kann Gott machen. Manchmal benötigen wir Leid, Not und Elend, damit wir die Kurve bekommen. Im Vers 11 wird es eigentlich dann deutlich. Und im Vers 11 kommt dreimal meinetwillen und mein vor. um meinetwillen will ich es tun, denn wie würde mein Name entweiht werden? Womöglich würden die gottlosen Babylonier noch die Ehre bekommen, wenn Gott nicht an sein Wort hält. Und das geht gar nicht, es geht um Gottes Ehre. Im Vers 11 Ende steht, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und das knüpft jetzt gleich an den zweiten Gliederungspunkt an. Der erste Gliederungspunkt, Ermahnung, seine Zusagen zu ignorieren. Und die zweite Ermahnung ist, nämlich Gottes Ehre nicht anzuerkennen. Und ich lese weiter ab dem Vers 12. Die ersten zwei Verse, ersten zwei Gliederungspunkte sind ein bisschen längerer Text, aber die dritte und vierte ist dann relativ kurz. 12 bis 19. Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihnen zu, allesamt stehen sie da. Versammelt euch ihr alle und hört. Wer unter ihnen hat dies verkündigt? Der Herr liebt ihn. Er wird an Babel ausführen, was ihm gefällt. Und sein Arm wird die Chaldäer richten. Ich selbst habe geredet. Ja, ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn kommen lassen und sein Weg wird gelingen. Tretet her zu mir, hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. Und nun hat der Herr mich gesandt und seinen Geist verliehen. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet. Dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Dann wäre wie der Sand deine Nachkommenschaft gewesen und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner. Sein Name würde nicht ausgerottet und nicht ausgetilgt werden vor meinem Angesicht. Ja, die zweite Ermahnung, Gottes Ehre nicht anzuerkennen. Zum zweiten Mal wird hier sein berufenes Volk angesprochen, mit Namen und dem Privileg, mein Berufener. Haben wir auch vorher schon gehört, bei der Einleitung das Wort Berufener, auch wir sind berufen. Und ich habe mir an der Vorbereitung gedacht, es wäre eigentlich interessant, mit welchem Titel Gott oder der Herr Jesus uns im Neuen Testament anspricht. Fällt euch da was ein? Ganz kurz, da müsst ihr eigentlich das so raussprudeln.
Kolosser 3, 12.
Bitte?
Kolosser 3, 12.
Ja, was steht da?
Dass wir auserwählt, geliebt und noch was sind.
Auserwählt, geliebt haben wir schon mal. Auf jeden Fall. Was noch alles?
Heilig.
Heilig.
Berufen.
Wie?
Gerecht,
ja. Gibt noch mehrere. Ist egal. Könige, Priester, Kinder Gottes, Erben, Brüder auch. Geliebte, Heilige und so weiter. Vieles ist schon gesagt worden, Auserwählte und so weiter. Und Gott fordert das Volk hier auf, zu hören, was er zu sagen hat. Es kommt hier ohnehin in diesen ersten 16 Versen 10-mal Hören vor. Auch für uns ist es immer wieder wichtig, zu hören. Und auch im ersten Vers steht, hört dies, Haus Jakob, und auch im Vers 12 wieder. Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Es sind jetzt wichtige Dinge über Gott, die sie eigentlich schon längst wissen sollten. Es ist wie bei jeder Predigt, beim Abendmahl, bei der Bibelstunde, Hauskreis oder wo auch immer. Viele Sachen wissen wir natürlich schon. Auch heute habt ihr vielleicht manche Dinge schon oft gehört, was ich euch gesagt habe. Aber Gott macht das auch. Er wiederholt Dinge, die sie eigentlich schon längst wissen sollten. Im Vers 12, ich bin Gott, ich bin der ich bin. Also nichts Neues, oder? Ich, der Erste, der von Ewigkeit gewesene Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch nichts Neues, wir wissen doch, dass Gott der Schöpfer ist. Ich, auch der Letzte. Auch nach hinten raus wird Gott alles in seiner Hand halten und das letzte Wort sprechen. Eigentlich doch auch klar, oder? Jesus sagt ja auch, er ist das Alpha und das Omega. Im Vers 13, das lese ich nochmal, ja, meine Hand hat die Grundmauern der Erde gelegt und meine Rechte die Himmel ausgespannt. Ich rufe ihn zu, allesamt stehen sie da. Der Schöpfungsakt ging durch seine Hände. Seine Rechte hat die Himmel ausgespannt. Gott ruft oder Gott rief und alles stand da. Wenn wir uns im Klaren sind, dass Gott dieses allumfassende, unbegreifliche Universum mit seinen Händen und seinem Wort geschaffen hat, wieso haben wir eigentlich irgendwelche Zweifel, dass Gott unsere Problemchen nicht in den Griff bekommt? Gott will hier zeigen, dass es ihm eine Kleinigkeit ist, das Volk aus der Gefangenschaft aus Babel zu befreien. Aber wollen sie es? In den Versen 14 bis 17 spricht Gott von dem Befreier aus der babylonischen Gefangenschaft, den er für diesen Zweck berufen und sogar geliebt hat, steht hier wirklich. Und es ist hier nicht von Jesus die Rede, primär. Es ist zwar, es deutet an der zweiten Reihe auf Jesus hin, aber eigentlich ist hier Kyros gemeint. Dieser ist dazu berufen, das auszuführen, was Gott schon mehrmals vorausgesagt hat. Und ich lese die Verse 14 bis 16 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Da ist es ein bisschen besser zum Verstehen. Die Verse 14 bis 16 in der Hoffnung für alle. Da steht, versammelt euch und hört mir zu. Der Mann, den ich liebe, wird mein Urteil an Babylon vollstrecken. Mit meiner Hilfe wird er das Heer der Chaldäer besiegen. Hat etwa einer der Götter dies schon angekündigt? Nein, nur ich habe es gesagt. Ich habe diesen Mann gerufen und ihn auf den Weg geschickt. Sein Plan wird gelingen. Kommt her und hört zu. Von Anfang an habe ich kein Geheimnis aus meinem Vorhaben gemacht. Jetzt führe ich es aus und halte die Fäden in der Hand. Und nun hat Gott, der Herr, mich gesandt und mir seinen Geist gegeben. So spricht der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich lehre euch, was gut für euch ist, und ich zeige euch den Weg, den ihr gehen sollt. Und dann kommt dieses Ach. Ach, hättet ihr doch meine Gebote befolgt. Hier wird das vorausgesagt, was geschichtlich auch am Ende in 2. Chronik klar geschrieben und erfüllt wurde. Das Volk hätte sich das aber ersparen können, wären sie nicht in Ungehorsam gefallen und Gott sie ein Stück weit züchtigen hätte müssen. Im Vers 18 und 19 kommt mir irgendwie vor, wie wenn Gott wirklich das Herz blutet über jenes, das Gott hier als Zucht einsetzen muss. Wir können da irgendwie einfühlen in Eltern, die ungehorsame Kinder bestrafen müssen, weil sie lebensfähig werden müssen und dazulernen müssen. Eltern wollen sowas nicht. Es tut ihnen selber weh, das wissen wir. In Vers 18 und 19 steht eigentlich ein bisschen so, boah, da lässt Gott ein bisschen in sein Herz sehen. 18 und 19, ich lese es gerade nochmal. Da steht, ach, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre wie der Strom dein Friede gewesen und deine Gerechtigkeit wie die Wogen des Meeres. Dann wäre wie der Sand deine Nachkommenschaft gewesen und die Sprösslinge deines Leibes wie seine Körner und würden nicht ausgerottet und nicht ausgetilgt werden vor meinem Angesicht. Ob das der Auszug in der Wüste war, Stichwort goldenes Kalb, das ständige Murren und Rebellieren, das Volk brachte sich immer wieder um den Segen. Gott musste dort manche Kinder auf der Strecke lassen, so auch in Babel. Nicht alle, aber einige mussten auch hier auf der Strecke bleiben und kamen nicht lebend aus Babel heraus, so wie in der Wüstenwanderung beim Auszug aus Ägypten. Und das hätten sie sich, und das wird hier eigentlich deutlich in den Versen, das hätten sie sich eigentlich ersparen können, wären sie gehorsam gewesen. Die dritte Ermahnung. Flieht aus Babel. In Klammer vielleicht, flieht aus der Welt. Und ich lese jetzt noch die zwei Verse, sind ja nur zwei. Zieht aus Babel fort, Vers 20. Flieht aus Chaldea. Mit jubelnder Stimme verkündet, lasst es hören. Breitet es aus bis an die Enden der Erde. Sprecht, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. Und sie dürsteten nicht, als er sie durch die Trümmerstätten führte. Wasser aus dem Felsen ließ er ihnen rinnen. Er spaltete den Felsen und Wasser floss heraus. Ja, das Volk, das befreit wird, soll nicht zögern. Wenn Gott ruft, sollen sie aus Babel rausgehen. Und zwar nicht wehmütig, sondern entschlossen. Das wird hier eigentlich in diesen Versen deutlich. Da sagt er, zieht aus, flieht aus Babel. Er sagt es deswegen, weil sie mit ihrem Herzen ein bisschen in der Welt gehängt sind. Deswegen sagt er das. Mit jubelnder Stimme verkündigt, erinnert euch daran, dass ich euch herausführe aus Babel. Erlös hat der Herr seinen Knecht Jakob. Nicht die Götzen haben das gemacht, die sie so betrachten von den Babyloniern, sondern Gott wird sie herausführen. An was sollen sie gedenken in diesem Punkt? Das kommt im Vers 20 jetzt und der steht nicht umsonst da. Ich glaube, Gott will sie hier nochmal erinnern. Überlegt mal, was das war in der Wüste. Was habe ich denn getan? Sie dürsteten nicht, als er sie durch die Trümmerstätten führte. Wasser aus dem Felsen ließ er ihnen rinnen, wo sie eigentlich auch rebelliert haben. Gell? Aber Gott will hier sagen, erinnert euch an den Durchzug durch die Wüste, dass ich sie gedrängt habe. Und so wird es auch jetzt sein. Und wir sehen das ja im Buch Esra und so, was da alles passiert worden, was da alles passiert ist, wie das alles gelaufen ist, wie Gott da geführt hat und so weiter. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber so wie er es damals gemacht hat, durch die Wüste, so wird er es auch jetzt machen. Denkt daran, erhebt eure Häupter, denn die Rettung des Herrn ist nahe. Und ich will nochmal zu uns kommen, weil wir sollten immer wieder den Bogen spannen auf unser Leben. Mir ist eingefallen in Lukas 21, 28, das lesen wir mal noch zusammen, nach der Endzeitrede. Lukas 21, 28. Da ist ja die Endzeitrede und am Ende sagt er, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Im Prinzip ist die Situation, die damals das Volk Israel hat, genau unsere Situation. Wir sollen unsere Häupter erheben. Wir wissen, dass die Rettung des Herrn nahe ist, dass die Entrückung nahe ist. Viele Dinge, die hier aufzählt werden, auch das würde wieder zu weit führen, sagen aus, dass die Zeichen erfüllt sind. Und wir sollten auch in diesem Leben wirklich uns bewusst sein, der Herr kommt bald. Wir sollten bereit sein und die Häupter erheben. Der Herr spricht hier auch von der nahenden Erlösung, wie bei dem Volk Israel. Wie es damals gekommen ist, so wird es auch heute kommen. Die vierte Ermahnung. Nur bei Gott ist Friede. Und eigentlich ist es gar keine Ermahnung. Es ist nur eine Ermahnung, wenn wir mit unserem Herzen die Welt anschauen. Aber eigentlich ist es keine Ermahnung. Im Vers 22, da steht, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Das Volk Gottes stand in der Gefahr, den Frieden bei der Welt in Babel zu sehen oder zu suchen. Auch wenn heute die Welt und die Regierung bemüht sind, einen menschlichen Frieden herbeizuschaffen, sie werden es nicht schaffen. Weder innerlich noch äußerlich. Tiefen Frieden wird es nur geben bei Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Das Volk Gottes betrachtete die Babylonier und dachten vielleicht, schaut eigentlich ganz gut aus. Denken wir das auch vielleicht, wenn wir so die Welt betrachten, die ohne Gott leben, ohne dass sie sich um Gott kümmern, ohne dass sie das Wort Gottes lesen oder Gott irgendwie mit einbeziehen in ihr Leben. Aber haben sie Frieden? Ich glaube nicht. Das Wort sagt ganz klar, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Weder äußerlich noch innerlich. Äußeren Frieden gibt es nicht ohne Jesus. Erst im tausendjährigen Friedensreich, dann, wenn Jesus regiert, dann wird es diesen Frieden geben. Inneren tiefen Frieden gibt es auch nur in Gott, in Jesus Christus. Denn er ist unser Friede. Diesen Frieden erhalten wir nicht durch Yoga oder Meditation oder sonst irgendwas, sondern nur in dem Herrn Jesus Christus. Und außerdem ist Frieden auch eine Frucht des Geistes. Das müssen wir auch mal betrachten. Über das Thema Frieden in der Bibel könnte man jetzt natürlich mehrere Predigten halten. Aber ich möchte nur zwei Bibelstellen zum Schluss mit euch lesen. Und zwar, übrigens, wir sind jetzt im Kapitel 48 und ab 49 beginnt auch ein ganz neues Kapitel. So Gott will, dass ich in drei Wochen hier weitermache. Ab Kapitel 49 beginnt eigentlich das Evangelium des Alten Testaments, so wird auch das Jesaja-Buch genannt. Da kommt nämlich in jedem Kapitel der verheißene Messias vor. Und mit allen Facetten, tausendjährigen Friedensreich und so weiter. Aber das wollte ich jetzt nochmal sagen. Und jetzt möchte man nur zwei Stellen lesen, nämlich Jesaja 57, 19 bis 21. 57, 19 bis 21. Da steht: Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Ich will es heilen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Gott verheißt seinem Volk Frieden, aber die Gottlosen werden niemals Frieden haben, weder äußerlich noch innerlich. Und dann nur der zweite Vers, 66, 22 bis 24. Da werden zwei Gruppen von Menschen angesprochen. Nämlich die einen, die bestehen, und die anderen, die nicht bestehen. 66, 22 bis 24. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und eure Namen bestehen. Und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat, wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Eine sehr ernste Warnung, wo hier zweierlei Typen von Menschen beschrieben werden, nämlich die bestehen und die nicht bestehen. Und die werden kein schnelles Ende haben, sondern hier wird das ewige Feuer beschrieben. Und ich möchte wirklich auch die Warnung hier raus nochmal am Ende sagen, dass wir, egal wer hier sitzt, dass wir überlegen, auf welcher Seite wir sind. Wenn jemand hier sitzt auf der falschen Seite, es wird schrecklich sein. Aber der Herr Jesus hat immer noch Gnadenzeit für uns bereit. Das Positive, wenn ihr auf der richtigen Seite seid, wird euch Frieden verheißen. Frieden, tiefen Frieden. Wie in dem Lied 398 beschrieben. Das ist mir in dem Fall eingefallen. Da steht in dem Lied 398: Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Und dann die dritte Strophe oder der dritte Refrain. Wunderbar getragen von der Friedensflut, sing ich froh dem ewigen Herr, wie hab ich's gut. In dir ist verborgen stille, tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Diesen Frieden verheißt uns der Herr Jesus. Und ich möchte zum Schluss noch einen Vers lesen, nämlich 48, Vers 12, wo Gott einfach sagt: Ich bin der Herr, und so ist ja eigentlich auch das Thema, ich der Herr, euer Erlöser und euer Friede. 48, Vers 12. Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener. Ich bin, der da ist, ich der Erste, ich auch der Letzte. Amen. Ich möchte mit uns beten.